herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Also, wirklich.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind auch am Dienstagabend wie immer live aus Norddeutschland. Sie hat unzählige internationale Preise gewonnen, singt von Carnegie Hall in New York über Mailänder Scala bis hin zur Elbphilharmonie. Ihre Stimme gilt für viele als Jahrhundertstimme. In Ägypten ist sie zur deutschen Schule gegangen, mittlerweile bildet sie mit ihrer Musik Brücken zwischen Morgenland und Abendland. Fatma Said, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Dankeschön.
Liebe Fatma, wir haben uns schon häufiger gesehen. Mhm. Du hast eben gerade gelacht, als ich gesagt habe, Jahrhundertstimme.
Ich muss jetzt wieder lachen.
Ja, aber das ist ja so. Das ist ja, du wirst mit Preisen überhäuft. Das ist wirklich etwas Großartiges. Und du bist ja auch noch sehr jung. Das heißt, am Anfang der Karriere eine Sopranistin. Kann man das so sagen, dass sich das noch weiter ausbilden wird, die Stimme?
Ich denke, die Stimme wird sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Das ist auch ganz normal für eine hohe Stimme oder eine klassisch ausgebildete Stimme generell. Und ja, ich freue mich einfach, diese Entwicklung auch mitzuerleben, weil es gibt, ein Teil der Entwicklung hat auch nichts mit meiner Arbeit zu tun, sondern es ist auch die körperliche, halt sehr natürliche Entwicklung einer Frau auch. Und ich fühle schon ein paar Änderungen so. Ich bin fast Mitte 30 und man fühlt schon diese Änderungen. Es ist schön zu erleben.
Wie trainierst du eigentlich, bevor du, oder sagen wir es anders, wie singst du dich warm? Du wirst ja heute auch live auftreten. Wie singst du dich vor so einem Auftritt warm? Gibt es da bestimmte Übungen, die man machen muss?
Natürlich, also Einsingen ist sehr wichtig. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es wird nur wichtiger für mich. Und wie man auch einsingt, je nachdem, wie man sich fühlt vor dem Singen. Also manchmal fühlt man, dass die Stimme schon ein bisschen warm ist oder dass ich singe am Nachmittag, deshalb habe ich ein bisschen gesprochen. Also es gibt eine Art Einwärmen, das schon in einer passiven Weise stattgefunden hat. Und manchmal muss ich ziemlich früh proben. Und das bedeutet, ich muss mich anders ein bisschen einsingen, damit die Stimme schneller, wacher wird. Also das wirklich liegt an, wann am Tag das Einsingen ist und wie lange ich auch manchmal geschlafen habe. Also es gibt viele Sachen, die eine Rolle spielen, also so wie lang und wie man überhaupt sich einsingt.
Deine ganze Psyche ist offensichtlich verbunden auch mit deiner Stimme.
Die ganze Zeit.
Und ich habe etwas gelesen, da hast du gesagt, Reden ist für die Stimme, zumindest bei dir oder vielleicht auch sogar bei allen, schwieriger oder, sag ich mal, schädlicher als das Singen tatsächlich.
Für mich war das so der Fall. Und ich musste wirklich auch ein bisschen durch Stimmtherapie und Sprechtherapie besser lernen, wie ich spreche, weil ich habe gemerkt, ich bin beim Singen sehr gut trainiert und das mache ich jetzt seit fast 20 Jahren. Aber wir haben nie gelernt, wie wir sprechen. Wir haben einfach gesprochen. Und manchmal, wenn man keine ordentliche Sprechtechnik hat, kann das natürlich auch die Singstimme beeinflussen.
So, dann wollen wir vielleicht auch nicht zu viel sprechen, weil wir auch gleich singen wollen.
Aber ich habe jetzt eine gute Technik.
Sehr gute Technik entwickelt. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist und dass wir nachher noch dich live singen hören.
Ein Weltstar mit himmlischer Stimme. Star-Sopranistin Fatma Said, zu Hause in vielen Genres. Wenn sie auftritt, ganz großes Kino auf jeder Opernbühne.
Ich liebe Vielfalt, ich liebe mich selber zu challengen, unterschiedliche Dinge zu machen.
Belcanto und Bewegung, Tango, ihre ganz große Leidenschaft. Für die Kunst wächst sie über sich hinaus.
Ich war kein Wunderkind, wir waren keine Wunderfamilie.
Geboren und aufgewachsen in Kairo, besucht sie dort die deutsche Schule, gewinnt bei Jugend musiziert, studiert mit 18 Gesang in Berlin. Seitdem singt sie sich in die Herzen auf der ganzen Welt. Gewinnt höchste Auszeichnungen, den Opus Klassik und den Europäischen Kulturpreis. Nun berührt sie mit Liedern der deutschen Romantik. Ein Weltstar mit Bodenhaftung, Sopranistin Fatma Said.
Tja, eben schon erwähnt, Fatma, du bist auf eine deutsche Schule gegangen. Du bist 1991 geboren in Kairo und in Kairo aufgewachsen. Aber die Frage ist natürlich, was hat dich an der deutschen Schule überhaupt gereizt? Was war da so interessant?
Ganz am Anfang gab es nichts, weil das war ja eine Elternentscheidung. Mhm.
Und warum haben die Eltern sich so entschieden?
Meine Mutter war auf derselben Schule. Mhm. Und ich denke, ja, die Schule hat einen sehr guten Ruf in Ägypten. Und man kommt auch mit mehr als einer Sprache raus. Und das war für meine Eltern wichtig. Man kommt mit Arabisch, Englisch, Deutsch und man hat auch Französisch. Und das hat mir natürlich sehr geholfen, obwohl ich nie wusste, dass ich Sängerin werde. Aber diese Sprachen haben so vieles leicht für mich gemacht in dieser Karriere und diesem Job. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich auf eine deutsche Schule geschickt haben. Es war auch wir hatten Musikunterricht auch in der deutschen Schule und wie Musik an der deutschen Schule unterrichtet war damals sehr besonders.
Und nämlich?
Wir hatten klassischen Musikunterricht. Das ist sehr unüblich in Kairo. Wir haben sogar andere Schulen, andere Privatschulen, aber es wird nie Musik so auf einem hohen Niveau unterrichtet. Nur an der deutschen Schule. Und ich denke, das ist ein sehr großer Grund, wieso ich zur Sängerin geworden bin.
Abseits der Sängerin und dieser Entwicklung auch im Chor, an dem du teilgenommen hast, wo du Mitglied warst, die Schule wurde geleitet oder wird geleitet von katholischen Nonnen. Mhm. Aus Deutschland.
Katholische
Mädchenschule mit Nonnen. Ja. Inwieweit ist das vielleicht auch ein Widerspruch oder ganz im Gegenteil in einem muslimischen Land?
Nee, also Ägypten ist ganz gewöhnt, christliche Schulen auch zu haben. Mhm. Und muslimische Schulen, aber auch ganz neutrale Schulen, die nicht religiös ausgeprägt ist. Aber ja, es ist eine katholische Schule, aber es war nicht eine religiöse Schule, sagen wir so. Und das war einfach sehr schön, weil Muslime und Christen haben auch ganz friedlich zusammen studiert und wir haben auch gemeinsames Unterricht gemacht. Also es ging nie um die Religion, ganz ehrlich. Es war unglaublich friedlich und schön und man hat sich sogar nie so diese Fragen gestellt, welche Religion man hat. Man hatte unglaubliches Respekt füreinander, für die Religion, alle Religionen, die stattgefunden haben an der Schule. Es war einfach ganz schön,
das ist
so aufzuwachsen.
Dieser Selbstverständlichkeit, ohne darüber nachdenken zu müssen oder gezwungen zu werden, darüber nachzudenken. Selbstverständlichkeit, andere Menschen einfach anzunehmen, wie sie sind. Und
es war wirklich so. Und als ich dann nach Europa kam, dann fangen die Fragen an. Also das deutsche Schule, katholische Schule. Ah, du heißt Fatma, wieso? Und das war für mich auf einmal ganz neu, weil in Ägypten war das nie der Fall. Also ich habe mir nie so Gedanken gemacht, ich bin auf einer katholischen Schule in Kairo. Wir haben daran nicht so viel gedacht, sondern es war einfach sehr selbstverständlich. Das war ganz schön.
Du hast eben schon erzählt, dass die Schule auch klassische Musik gelehrt hat oder die Kinder herangeführt hat an die klassische Musik. Du bist dann im Chor gewesen. Ihr seid mit dem Chor auch viel aufgetreten. Wie hast du diese Zeit des gemeinsamen Singens, und ihr habt ja auch für Jugend musiziert, habt ihr gesungen, habt zweimal
gewonnen. Ich habe auch sehr viele Gottesdienste gesungen.
Sehr viele Gottesdienste auch gesungen. Also ja. Wie hast du das in Erinnerung, dieses Gemeinsame auch?
Ja, also das sind einfach sehr schöne Zeiten. Also Chor, Musikunterricht, alles, was mit Kreativität zu tun hatte, hat mich sehr gereizt. Und ich erinnere mich an diese Tage mit ganz großer Freude. Ich bin sogar mit meinen Lehrern noch in Kontakt. Mein Deutschlehrer Reinhard Gretz und mein Musiklehrer Harald Bast. Er war gerade bei meinem Konzert jetzt in Münster. Und wir schreiben uns, das finde ich wirklich wunderschön. Die Beziehungen, die auch rausgekommen sind nach der Schule.
Und wer hat dich denn entdeckt in diesem Chor als Solosängerin, als besondere Stimme herausgehört?
Das war Harald Bass damals. Ich war 13 Jahre alt und er war mein Musiklehrer. Und er hat auch den Chor geleitet. Und ich habe mich getraut, vorzusingen für Jugend musiziert damals. Und deutsche Auslandsschulen durften auch mitmachen. Und er hat mich dann sehr unterstützt. Er hat mir dann meine Gesangslehrerin auch vorgestellt, Frau Nevin Aluba. Und mit der habe ich dann gearbeitet, bis ich Kairo verlassen habe für Berlin. Und dann weiter mit Professor Renate Faltin in Berlin weiter studiert habe.
Ja, das war ja dann die Entscheidung. Denn nach der Schule tatsächlich, also Jugend musiziert gewonnen, tatsächlich als Solosängerin schon angefangen, ausgebildet zu werden. Studium dann in Berlin. Warum musste es Berlin sein? Es hat ja auch Es hätte ja auch Französisch hast du gelernt. Es hätte vielleicht auch irgendwo in Kairo sein können. Warum denn ausgerechnet Berlin?
Ich hatte keine große Wahl, muss ich zugeben. Mhm. Also ich wollte sehr gerne nach Amerika.
Ja.
Und das hat nicht geklappt. Und dann dachte ich, ich versuche eine Schule in Deutschland. Und das war Berlin. Und warum Berlin? Weil Professor Faltin, sie hat einen Meisterkurs in Alexandria gegeben, in Ägypten. Und ich habe sie ein Jahr vor meiner Studienzeit dann kennengelernt. Und ich wusste, ich wollte sehr gerne zu ihr. Und ich habe nur einmal ausprobiert. Also es sei Berlin oder nichts. Oder ich bleibe in Kairo, studiere englische Literatur an der amerikanischen Universität. Und ich habe auch meine Aufnahmeprüfung dort gemacht.
Ja, ja.
Und ich war fast da, aber dann habe ich eine Zusage bekommen aus Berlin. Und das hat mein Leben geändert.
Und dann war die Entscheidung natürlich gefallen. Weißt du, was mich noch mal so, da ist so eine talentierte Tochter. Die Eltern sehen diese Tochter auf der Bühne, wenn sie singt. Und dann verlässt diese Tochter die Heimat, geht in die Ferne. Wie schwierig war das für euch als Familie, dass du dann alleine aus Kairo, aus Ägypten rausgegangen bist Richtung Deutschland?
Das war gar nicht so einfach. Auf einer Seite, ich war schon mal in Deutschland, ich kannte die Kultur, ich kannte die Sprache. Aber auf der anderen Seite war das eine sehr schwierige Entscheidung, weil das war das erste Mal, dass ich überhaupt alleine lebe. Und man zieht auch nicht aus in Ägypten, bis man heiratet fast. Mhm. Also das ist nicht so üblich, dass man das Haus der Eltern so verlässt, besonders wenn man so jung ist. Und zu meiner Zeit, heute hat es sich ein bisschen geändert, aber vor fast 17 Jahren war das schon eine große Entscheidung. Und meine Eltern, sie haben auch ins Ausland studiert, aber nicht als sie 18 Jahre alt waren, sondern später in den 20er. Und für sie war das so, die ist so jung, um jetzt ins Ausland alleine zu leben. Sie kannten niemanden in Berlin und sie haben auch nie Musik studiert. Sie wissen halt diese Welt gar nicht von Musik und Kunst. Denen war sehr viel Neues. Aber ich hab so viel Respekt für meine Eltern, weil sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, meine Welt zu verstehen. Ja. Also diese Musikwelt, obwohl sie gar nicht aus diesem Hintergrund kommen. Aber sie haben sich sehr viel Mühe gegeben zu verstehen, was ich überhaupt mache, was bedeutet Oper, was bedeutet Kunstlied, was bedeutet das, auf die Bühne zu stehen, einsingen. Also sie haben wirklich alles mitgemacht und da habe ich ein großes Glück damit.
Ja, dass sie dich haben auch ziehen lassen, ne? In die Welt ziehen lassen, das muss man so sagen. Wir haben eben gerade über
Lieben ist loslassen.
Lieben ist loslassen und dann kommt man auch zurück natürlich und bleibt man sich gegenseitig auch treu. Ja. Fatma Said, das ist ihr aktuelles Album Lieder. Da gibt es Lieder drauf von Franz Schubert, von Robert Schumann, von Felix Mendelssohn, von Brahms. Und sie singt jetzt begleitet am Flügel von Daniel Genzenberg Widmung. Viel Spaß.
Mein besseres Ich. Du
Bravo, bravo. Vielen Dank. Daniel Genzenberg am Flügel. Fatma Said, Robert Schumann, dieses wunderbare Lied, Widmung von deinem neuen Album, Lieder. Liebe Fatma, bitteschön.
Danke.
Ich frage mich, diese Kunstform Lied, was begeistert dich so an dieser Kunstform Lied?
So viel. Es begeistert mich die ganz enge Beziehung zwischen Wort und Musik. Ich liebe Gedichte und ich singe halt die schönsten Gedichte, die von den besten Komponisten vertont wurden. Und ich finde die Idee, dass zwei große Künstler zusammenkommen und so ein Werk entsteht, einfach bewundernswert, weil es kann nicht schiefgehen, wenn Goethe einen Text schreibt und Schumann das komponiert. Das kann nicht schiefgehen.
Nein, nein.
Und das ist dann, da habe ich schon das Glück, sowas selber zu erleben, wenn ich das singe. Zweitens inspiriert mich sehr die Arbeit mit anderen Menschen, also Kunstliedern. Das ist natürlich, man denkt gleich an Klavier und Stimme. Und das ist eine unglaublich intensive Zusammenarbeit, bis man mit einer Performance rauskommen kann, die wirklich ehrlich zum Text und zur Musik sein kann.
Ganz interessant, normalerweise Lied denkt man immer Flügel und Gesang, aber du hast hier auch andere Themen ausprobiert. Du hast das genannt, das ist etwas unter Freunden. Kann
ja.
man das so ausdrücken?
Natürlich, also das ist auch etwas, das mir wichtig ist bei Musik machen. Ich liebe Musik mit Freunden zu machen, die ganz ähnliche musikalische Empfindungen haben. Und ich lerne unglaublich viel bei den Proben, am meisten sogar. Und das ist einfach eine Freude, weil man mit Freunden kann man auch sehr viel Vertrauen haben. Und man hat auch das Vertrauen zu sagen, ja, vielleicht können wir das so ändern. Man nimmt nichts Persönliches, sondern man gibt einander die ganze Zeit Tipps oder Vorschläge, die man annimmt oder nicht. Sogar im Konzert selber, das sind immer so, ich mache ein Angebot so im Konzert ganz spontan und sehe, wie musikalisch darauf reagiert wird und umgekehrt. Und so entsteht einfach etwas auf die Bühne in einer Performance. Und natürlich muss man einen guten Bezug mit diesen Menschen haben, mit denen wir Musik machen.
Einer von denen war zum Beispiel der fantastische Daniel Hope. Mhm. Und Daniel Hope hat dir noch ein paar Worte dagelassen, weil ihr auch schon häufiger, gerade Ende letzten Jahres, zusammengearbeitet habt.
Liebe Fatma, ich grüße dich ganz herzlich aus Gstaad. Du bist jetzt auf dem schönen roten Sofa. Und wie schön, dich zu kennen. Das war so eine wunderbare Zusammenarbeit beim Wintermärchen in Hamburg. Du bist eine tolle Sängerin, eine fantastische Musikerin. Und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedersehen auf der Bühne und gemeinsam Musik machen können. Alles Liebe nach Hamburg und moin!
Ah. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, es ist so gut, wenn man tatsächlich Freundschaften hat und nicht mehr in Konkurrenz miteinander ist, sondern Freundschaften entstehen, wenn man seinen Platz gefunden hat in der klassischen Musik.
Man kann in der Musik keine Konkurrenz haben. Es ist kein Tennismatch. Es ist nicht so, dass man eine Performance sieht und sagt, ja, diese Sängerin ist besser als diese Sängerin. Natürlich gibt es so ein Level, wo man einfach ein technisches Level zeigen muss, damit man ein Stück, ein Lied oder eine Arie richtig singt. Also ja, Tonation muss richtig sein, Stimme muss relativ schön sein und Technik muss da sein. Noten müssen alle richtig getroffen sein. Aber dann ab einem bestimmten Level ist es wirklich eine Geschmackssache. Es ist nicht so wie in Sport, wo man sagen kann,
das ist jetzt der Beste und das ist klar.
Wenn jemand gewinnt, dann kann man auch sehr gut zeigen, warum der gewonnen hat. Aber in Musik und in Kunst, das ist wirklich Geschmack und deshalb kann ich das nicht wie Konkurrenz sehen.
Wie schön, dass du offensichtlich den Geschmack von vielen Millionen Menschen triffst. wir möchten Ihnen zu Hause jetzt einen wirklich aufschlussreichen Film über Kopten bei uns in Norddeutschland zeigen. Torge Witan Kochs über Religion, deutsch-ägyptische Freundschaft, einen Bundespräsidenten und mittendrin auch noch Fatma Said.
Gottesdienst in Hamburg mit Anbar Damian, Bischof der koptisch-orthodoxen Kirche in Norddeutschland.
Das Wort Kopte stammte aus dem griechischen Wort Aegyptus und die Mehrzahl Ägypti. Wir verstehen uns als die Urbewohner Ägyptens und gelten als die direkten Nachfahren der alten Pharaonen. Die koptische Kirche ist die älteste Kirche unserer Erde. Die ist alt, aber nicht veraltet. Wir sind überall eine lebendige, eine pulsierende, eine fröhliche und eine sehr starke Kirche, obwohl klein, jedoch sehr fein.
Die Gottesdienste sind dreisprachig, Deutsch, Arabisch und Koptisch, dem Altgriechischen sehr ähnlich.
Ich glaube und bekenne bis zum letzten Atemzug, dass dies der lebensspendende Leib ist.
In Deutschland leben rund 20.000 Kopten. Viele von ihnen sind hier, weil das Leben als Christ in ihrer muslimischen Heimat immer schwerer wurde.
Wer verlässt freiwillig sein Heimatland? Vor allem in der Ära von Morsi. 2013 war die psychische Unterdrückung so gewaltsam, sodass die Leute scharenweise das Land verlassen haben. Fairerweise muss man sagen, dass der jetzige Präsident El-Sisi uns sehr gesonnen ist, hat eine Hochachtung vor der christlichen Kirche und dadurch erfahren wir bedeutend weniger Unterdrückung als in der Vergangenheit.
Und weil Bischof Damian immer den Austausch gerade zwischen Muslimen und Christen gesucht hat, war er Teil einer Delegation, die mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im September 24 Kairo besuchte. Mit dabei unter anderem der Popstar Adel Tawil und die in Berlin lebende Sopranistin Fatma Said.
In dieser Delegation von 7 Personen war Fatma Said mit dabei und wir saßen zusammen eng beieinander. Wir haben Gedanken ausgetauscht, wir haben gesungen, wir haben erzählt. Es war eine sehr fröhliche Gruppe und ich fand Fatma eine sehr sympathische Frau. Also ich habe sie regelrecht lieb gewonnen.
Damian glaubt fest daran, dass vor allem die Musik die Kraft hat, Menschen zu vereinen. Ägypten hat das schon einmal erlebt. Umm Kulsum gilt bis heute als die Stimme Ägyptens.
Da waren Bauern, da waren Muslimen, da waren Christen, da waren Juden. Man konnte nicht unterscheiden. Ich bin der festen Überzeugung, in der Freude von Musik hören oder Lieder hören, können wir sehr viele Menschen in Freude vereinen.
Kulturelle Identifikation über alle Religionen und Stände hinweg kann das schaffen, woran die Politik oft scheitert: Gemeinsamkeit.
Wir haben keine Probleme mit Menschen. Wir haben Probleme mit Ideologien. Und deswegen darf man die Menschen nicht diskriminieren aufgrund ihrer Religion, Nationalitäten oder aufgrund ihres Alters oder Hautfarbe. Wir sollen Kontakte pflegen, aufeinander zu gehen, diskutieren, ohne den anderen in seine Gefühle zu verletzen. Mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade, mit der guten Wille und mit Transparenz kann man sehr viel schaffen.
Ihre Heimat Ägypten schließt die kleine Gemeinde in jedem der fast zweistündigen Gottesdienste in ihre Gebete ein.
Was für ein sympathischer koptischer Bischof, mit dem du unterwegs gewesen bist, Richtung Kairo auf dieser Delegationsreise. Was habt ihr da gemeinsam unternommen?
Wir hatten eine sehr kurze Zeit in Kairo, nur 2 Tage, und das war sehr intensiv. Eins der Besuche, die wir gemacht haben, war auch ein Besuch in meiner ehemaligen Schule, die Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo. Und das war ein sehr besonderer Besuch für mich, besonders nach so vielen Jahren wieder zurück in die Schule mit dem Bundespräsident von Deutschland, die Schule zu besuchen. Das war natürlich sehr besonders für mich, weil ich habe mich an sehr viele Erinnerungen einfach erinnert. Und da habe ich 12 Jahre verbracht. Das war nicht wenig.
Das geht nicht ohne Spuren an einem Menschen vorbei.
Ja.
Sag mal, die Ägypter, wie betrachten die dich eigentlich als eine von den Iren, die es international auf die großen Bühnen dieser Opernhäuser dieser Welt geschafft hat? Wie sehen dich die Ägypter an?
Das ist eine schwere Frage. Ich weiß nie. Aber was ich hoffe, ist, dass sie mich als eine Ägypterin sehen, als eine wirklich in Ägypten, in Kairo geborene Ägypterin so empfinden, die halt ins Ausland studiert hat und die versucht, so gut wie möglich im Namen Ägyptens eine gute Künstlerin zu sein. Mhm. Und ich hoffe, dass Ägypten und dass die Ägypter stolz sind auf das, was ich mache als Ägypterin im Ausland.
Es hat einen gewissen Anschein danach, weil du warst auch dabei bei der Voreröffnung des großen ägyptischen Museums, das in Gizeh eröffnet wurde. Und da schauen wir uns mal ganz kurz an, wie du da auf der Bühne, es war ein großes Ereignis, wie du da gesungen hast. Sein soll. Dann muss ich sagen, Fatma, du bist in Ägypten aufgewachsen, hast die deutsche Schule besucht, mittlerweile lebst du in Deutschland, du lebst in London, du lebst international. Wie schaffst du es auch, Brücken zu bauen zwischen den unterschiedlichen Kulturen, dieses Menschliche herauszuheben auch?
Ich denke, durch die Musik, das ist viel leichter durch die Musik. Man unterschätzt manchmal, wie stark die Musik sein kann. Und ich habe die Chance, auf die Bühne zu sein als eine Ägypterin, die zum Beispiel deutsche Kunstlieder singt. Und in Kairo bin ich eine Ägypterin, die auch deutsche Kunstlieder singt. Und ich bringe halt auch sehr viel meiner Musik, also die ägyptische, arabische Musik, auch mit in der westlichen Welt. Und das mache ich auch sehr gerne. Und umgekehrt, auch die westliche Musik. Ich singe auch Schumann und Schubert sehr gerne zu Hause. Und ich denke, wenn klassische Musik in der arabischen Welt mit in einer richtigen und in einer zugänglichen Weise vorgestellt wird, werden auch viele Nationen, die vielleicht nicht so nah an klassischer Musik sind, die werden es sehr mögen. Und umgekehrt, Leute, die halt nichts von arabischer Musik kennen und wissen, ich denke, sie müssen nicht so viel die Worte verstehen. Ich denke,
den
die
Klang,
Melodien
das
und
Feiern
Klang,
der Musik, ja, ja.
Das wird von alleine verstanden. Da muss ich gar nicht so viel erzählen und das wird von alleine verstanden. Und das finde ich bewundernswert, weil ich habe immer diese Erfahrungen gehabt, in Ägypten oder ins Ausland, in Europa. Und es ist wunderschön, wie Leute diese unterschiedliche Musik aus der ganzen Welt empfinden.
Ja, und da gibt es überhaupt gar keine Schranken mehr.
Ja, keine Schranke
das ist
und keine
so.
Sprache.
Keine Sprache gibt es. Es gibt die Musik und die Musik geht ins Herz. Ja, das klingt manchmal so ein bisschen einfach, aber es ist ja tatsächlich so. Mhm. Wir haben eben schon von deiner Zeit im Chor gesprochen, dass dieses gemeinsame Singen nicht auf die Schulzeit begrenzt sein muss. Das zeigt Ihnen jetzt in einem ausdrücklichen Beispiel Laura Klinghardt.
Die Nase ist geöffnet.
Vor jeder Probe müssen sich die Sängerinnen und Sänger des Hamburger Franz-Schubert-Chors erstmal einsingen. Nach knapp 20 Minuten geht es dann richtig los.
Sehr schön. Und zwei und drei.
Zweieinhalb Stunden dauert die Probe. Sie findet jeden Donnerstagabend unter der Leitung von Christiane Raski im Hamburger Gymnasium Altona statt.
Der Franz-Schubert-Chor ist ein großer Konzertchor. Den gibt es seit 1946. Den gab es früher schon, dann ist er bei den Nazis verboten worden. Und 1946 wurden dann Zettel verteilt, wir singen wieder. Und so hat er sich neu gegründet. Und war damals so ein Arbeiterchor, ist aber jetzt, hat sich zum Konzertchor etabliert. Und wir sind jetzt ungefähr 100 Leute.
Was man erstmal nicht vermutet, sie alle sind keine ausgebildeten Sängerinnen und Sänger, sondern Amateure.
Eins, zwei, drei. Bei uns kann jeder mitmachen. Jeder und jeder. Alle, die Lust haben zu singen, die ein bisschen Singerfahrung haben, Noten lesen können. Bei uns dürfen Leute sozusagen immer zum bestimmten Alter einsteigen, je nachdem, wie viele Leute wir brauchen. Aber bei uns dürfen alle bleiben. Bei uns fliegt niemand raus, wenn er zu alt ist.
Der Franz-Schubert-Chor gehört zu den wichtigsten Konzertchören Hamburgs. Einmal im Jahr findet ein Konzert in der Hamburger Leisthalle mit einem professionellen Orchester statt. Mit teilweise ungewöhnlichen Ideen. Außerdem gibt es kleine A-cappella-Konzerte in verschiedenen Hamburger Kirchen und Konzertsälen.
Irgendwie ist die Gemeinschaft total toll und einfach das Miteinander. Ich komme einfach jede Woche total gerne zur Probe. Und dadurch, dass wir einfach auch so viele sind, ist der Klang einfach unvergleichlich.
Wir sind eine tolle Chorgemeinschaft, wir machen viele Sachen zusammen, haben ein tolles Repertoire.
Das Besondere ist, dass jeden Donnerstagabend ganz viele freudige, offene Augen einen erwarten. Und mir persönlich gibt das einen ganz tollen Ausgleich zu allem anderen, was im Leben so abgeht. Und man kann Seele und Herz noch mal atmen lassen.
Und hat der Chor jetzt auch was mit dem Komponisten Franz Schubert zu tun?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Kind brauchte einen Namen. Und in Hamburg gab es einen Mendelssohn-Chor und einen Brahms-Chor. Und dann ist es halt noch der Schubert-Chor geworden.
Gerade Lieder von Franz Schubert gehören natürlich trotzdem zum Repertoire. Wie auch Werke von Beethoven, Brahms oder Bach. Christiane Raski freut sich immer über Nachwuchs im Chor. Aktuell werden Tenöre gesucht.
Ich wünsche mir, dass das so weitergeht, wie es bisher gegangen ist, muss ich sagen. Weil wir haben zum Beispiel jetzt sehr viele junge Leute bekommen. Und das ist super für den Chor, weil dann alle bleiben können, solange sie wollen und irgendwie singen können und trotzdem der Chor als Verein bestehen bleiben kann.
Das nächste Konzert des Franz-Schubert-Chors findet am 13. Mai in Hamburg-Hamm statt.
Immer wieder schön, bei einem Chor so festzustellen, welche Kraft diese vielen Stimmen dann besitzen und wie klangvoll das Ganze ist. Fatma, wenn du in Ägypten nicht auf die deutsche Schule gegangen wärst, sondern auf die französische, du konntest ja auch Französisch, was wäre dann möglicherweise aus dir geworden?
Das ist die Million-Dollar-Question, wie man sagt. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe aber schon eine Idee.
Was sind
deine Tennis? Ideen? Das ist ja sehr sportlich orientiert gewesen.
Es ist ja, und wir sind eine sehr sportlich orientierte Familie. Vielleicht was mit Sport, vielleicht, weil es gab zu einem bestimmten Zeitpunkt, musste ich mich schon entscheiden, ob es weiter mit dem Gesang geht oder so intensiv mit Tennis weitergeht. Und ich konnte nicht beide so auf einem hohen Level machen. Und natürlich ging die Kurve vom Tennis langsam runter und die Kurve vom Singen hoch. Und das war eine klare Entscheidung.
Ja, und die französische Schule ist mehr sportorientiert gewesen und die deutsche Schule war mehr musikorientiert.
Ich weiß nicht.
Ja, ich habe das vorhin ja schon mehrfach erwähnt. Du sprichst Arabisch, du sprichst Deutsch, du sprichst Englisch, du sprichst Französisch. Du hast auch innerhalb von wenigen Wochen, möchte ich was sagen, Italienisch auch mal gelernt. Mal in der Scala ist natürlich
toll. Ich habe 3 Jahre in Italien gelebt.
Also wenn man da lebt und da auftritt, dann ist es natürlich toll, die Sprache zu sprechen. Fällt es einem leichter, Sprachen zu lernen, wenn man singt oder ein musikalisches Verständnis hat?
Ich denke schon, das hilft sehr, weil das Repertoire hilft, dass man immer die Sprachen übt, auch wenn man in diesen Ländern nicht unbedingt lebt. Also ich lebe jetzt in Italien seit fast 7 Jahre oder mehr, nicht mehr. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich übe die ganze Zeit Italienisch, weil ich halt italienische Gedichte lese oder weil ich halt italienisches Repertoire vorbereiten muss. Dasselbe auch mit Französisch und anderen Sprachen. Manchmal, ich lebe in London und manchmal gibt es Monate, bis ich wieder in Deutschland bin. Und ich habe auch mein Deutsch gar nicht geübt. Aber dann, ich übe trotzdem durch die Lieder. Mhm. Und das ist einfach wunderbar, weil ich habe immer Sprachen so. Ich bin immer bereit mit meinen Sprachen.
Das ist deutsche Lieder auf dem aktuellen Album. Lieder von Fatma Said. Du bist jemand, die schreibt sich immer alles auf. To-Do-Listen machst du dir. Was steht gerne auf der heutigen To-Do-Liste noch?
Dass ich heute mit dir sprechen werde.
Ach so. Und danach steht da noch nur noch nach Hause. Ne? Nur noch nach Hause
morgen ins Flug. Hotel
und morgen den Flug. Es war wirklich ganz fantastisch, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank.
Ich danke dir. Das war eine richtige Freude. Vielen Dank.
Und morgen kommen zwei, denen es um eine bessere Bildung geht. Nämlich Harald Lesch, kennen Sie alle logischerweise, und Bildungsforscher Klaus Zierer. Ich bin gespannt auf die Ideen von den beiden. Bessere Bildung an den Schulen. So, jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bleiben Sie hier im NDR. Bis morgen Abend, 18.45 Uhr, sind wir wieder da. Tschüss und schönen Abend. Super, ganz toll.
Oh, ich danke dir.
Also, so schön.